Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu können und euch vielen Dank fürs Kommen. Ich werde in meinem Vortrag eher weniger über meine Arbeit als Künstler sprechen und vielmehr über meine Recherche, die ich als Teil meiner Praxis, künstlerischen Praxis unternehme. Konkret geht es mir eben um ein Gefühl und einen Zustand, den ich übertiteln würde mit Menschen als Software-Erweiterung. Das heißt, wir behandeln uns gegenseitig, wir betrachten uns gegenseitig, als seien wir Computerprogramme, als seien wir Software. Nichtsdestotrotz möchte ich im zweiten Teil meines Vortrages herausarbeiten, dass das unter Umständen zu einer neuen Ästhetik und auch zu neuen Chancen und Möglichkeiten führt. Jetzt habe ich ein kleines technisches Problem. Sekunde. Jetzt geht's. Also 2018 beschreibt Alex Rivera mit seinem Film Sleep Dealer eine Zukunft, die nicht aktueller sein könnte. Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist undurchdringlich geworden, sodass aus Mexiko in die USA einwandernde Arbeiterinnen und Arbeiter durch Roboter ersetzt wurden, die jedoch von Menschen in Mexiko, deren Körper direkt mit dem Internet verbunden sind, ferngesteuert werden. 2 Jahre später, also 2018, beschreibt Crowdflower-CEO Lucas Biewald eine vergleichbare Situation. Before the internet, it would be really difficult to find someone, sit them down for 10 minutes and get them to work for you, and then fire them after those 10 minutes. But with technology, you can actually find them, pay them the tiny amount of money, and then get rid of them when you don't need them anymore. Biewald spricht hier jedoch nicht von einem Science-Fiction-Szenario, sondern beschreibt eine Konfiguration, die ich, wie eingangs erwähnt, Menschen als Software-Erweiterung nennen möchte. Innerhalb dieser Konfiguration erweitern Menschen Rechnersysteme, indem sie diesen ihre Körper, ihre Sinne und ihre Kognition zur Verfügung stellen. Dabei agieren sie als Körper- und Denkeinheiten, die ganz einfach eingesteckt, neu verkabelt und auch wieder ausrangiert werden können. Diese Körper- und Denkeinheiten werden algorithmisch verwaltet und sind dem immerwährenden Druck durch ständige Verfügbarkeit, Effizienz und kontinuierliche Selbstoptimierung ausgesetzt. Und in dieser Form sind Menschen als Software-Erweiterungen sowohl die Grundlage als auch das Ergebnis dessen, was wir eine komputative Megastruktur nennen könnten. Der Design-Theoretiker Benjamin Breton bietet mit seinem Stack, also Stapel, ein hilfreiches Modell dieser Megastruktur. Er beschreibt eine komputative Totalität von planetarischem Ausmaß, welche aus 6 ineinandergreifenden Ebenen besteht, also die um die Erde gelegt sind. Ganz unten Erde, Cloud, Stadt, Adresse, Schnittstelle und ganz oben wir Nutzer, Nutzerinnen. Also von seltenen Erdemetallen zu Fingern, die über Bildschirme streichen, hin zu Bots, die irgendwo in diesem Stapel leben. Diese Totalität generiert eine neue Geografie. Denken wir an den Grenzdisput zwischen Costa Rica und Nicaragua, der 2010 durch Google Maps befeuert wurde, oder an Szenarien wie jenes, welches in Sleep Dealer beschrieben wird. Darüber hinaus generiert der Stack Menschen als Software-Erweiterung, da innerhalb des Stacks alle Nutzer, seien es Kühlschränke, Autos, Bots und eben auch wir Menschen, durchgängig adressierbar und programmierbar sind. Sie sind die oberste Ebene. Sie haben eine Adresse und ein Interface. Um hier nicht missverstanden zu werden, ich halte das Modell einer komputativen Totalität von planetarischem Ausmaß gleichermaßen für eine Realität wie auch für eine Fiktion und Ideologie von Macht, Optimierung und Effizienz. Ich möchte im Folgenden anhand einiger Beispiele zeigen, was ich mit Menschen als Software-Erweiterung meine und welche Effekte diese Art, digitale Arbeit zu verwalten, welche Effekte da entstehen. Vor 3 Jahren veröffentlichte ich eine Arbeit, anhand derer ich versuchte, digitalen Kolonialismus zu untersuchen. Dabei befasste ich mich auch mit Googles und Facebooks Unternehmungen, die 49% der Weltbevölkerung, die noch immer offline sind, ans Netz anzuschließen. Wie wir alle wissen, mit Drohnen und Ballons wollen sie Gegenden ohne Internetverbindung gewissermaßen in das Netzwerk hineinsaugen. Die Arbeit mit dem Titel How to Appear Offline Forever besteht aus einem Mix gefundener Materialien, Videos, Bilder, Fragen. Zusätzlich gibt es eine Ebene, welche aus Geschichten besteht, die Menschen im Silicon Valley, in Sri Lanka und in Sambia erzählen. Sri Lanka und Sambia sind eben in dieser Entwicklung wichtige Länder. Um mit Menschen in Sri Lanka in Kontakt zu treten, bediente ich mich schlussendlich der Outsourcing-Plattform Upwork, die einem ein höchst effizientes Interface an die Hand gibt, um Freelancer ganz unabhängig von ihrem Standort anzuheuern. Auf Upwork können Freelancer nach ihrem Preis, ihrer Qualifikation oder nach ihrer Bewertung sortiert werden. Die User Experience, das Hire and Fire, könnte man sagen, ist gut gemacht. Menschen als Softwareerweiterung, die ganz leicht eingesteckt und wieder entfernt werden können. Sobald sich die von mir angehörten Freelancer und Freelancerinnen an die Arbeit machten, bemerkte ich, dass Upwork mich ermutigte, sie zu überwachen. Denn während die Freelancer arbeiten, zeichnet Upwork jeden Tastendruck, jeden Mausklick auf und macht regelmäßig Screenshots, woraus ein wachsendes Tagebuch der Arbeitsaktivität entsteht. Ich fand mich also in einer Situation wieder, in der nicht nur ich von Unternehmen überwacht wurde, sondern selbst das Gleiche tat. Ich überwachte meine Erweiterungen und kontrollierte ihre Performance. Das bin ich mit einer der Freelancerinnen, die ich in Sri Lanka besuchen durfte. Wenn wir das nun ein bisschen geschichtlich betrachten, noch vor 15 Jahren war Outsourcing großen IT-Unternehmen vorbehalten. Heute jedoch ist dies ein einfacher und vor allem billiger Vorgang, der jedem offen steht, oft ganz einfach per App. Der Dienst Amazon Key ist hier ein gutes Beispiel. Mit Amazon Key kann man Menschen aus der Ferne Zugang zur eigenen Wohnung gewähren. Und mit der Amazon Kamera, dem Amazon Schloss und der Amazon App kann man die ansonsten völlig unsichtbaren Arbeiterinnen und Arbeiter überwachen. In Amazons Werbevideo, das wir hier sehen, schafft Outsourcing nicht nur freie Zeit. Es ist eine Notwendigkeit, die darüber hinaus auch die Möglichkeit bietet, sich von einer gemanagten Person in eine Person zu verwandeln, die selbst als Manager, selbst als Managerin auftritt. Und das, ohne überhaupt mit diesen Menschen zu tun haben zu müssen. Das führt dann letzten Endes dazu, dass hier die Tochter sich darstellen kann als eine junge Frau, die das Leben im Griff hat, die entspannt ist, bei der es eben gut läuft. Nun, ein anderes Beispiel ist Sophie. Sophie, fiktive SIPChat-Kundin, für die, die den Text nicht lesen können, ich lese mal einen kleinen Auszug vor. Sophie hat ihre innere Ruhe gefunden, weil sie endlich Zeit hat für ihre tägliche Yoga-Session. Sei smart, sei wie Sophie. Sie erledigt ihre Wäsche mit einem Klick in der SIPChat-App. Das heißt, wir alle können, müssen und natürlich wir wollen menschliche Software-Erweiterung einsetzen. Wenn wir also eine komplizierte Entwicklung und Situation stark vereinfachen, könnten wir sagen, während Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter mit ihren Körpern Maschinen erweiterten und immer noch erweitern, konnten Freelancer der Fabrik gewissermaßen entfliehen. Nichtsdestotrotz wurden sie auf Plattformen wie Upwork zu flexiblen Erweiterungen der modernen Medienfertigungsstraßen. Einer relativ neuen Entwicklung stellt sich nun auch die vermeintliche Unabhängigkeit und Freiheit von Unternehmerinnen und Unternehmern als ein Regime heraus, welches Menschen dazu nötigt, ihren eigenen Job zu erfinden. Besonders Gig-Unternehmer sind bemüht, Möglichkeiten zu antizipieren, wie sie die Medienfertigungsstraßen erweitern können, und zwar indem sie ihre Kreativität als sogenannte Gigs verpacken und auf Plattformen wie Fiverr anbieten. Nun, Wer diese Plattform nicht kennt, Fiverr ist eine Plattform, auf der jeder einen Gig, also ein neues Logo, einen Text, ein Video anbietet und dies ursprünglich für $5, wovon Fiverr 20%, also $1 einbehielt. Die Preise sind mittlerweile flexibler gestaltet, nichtsdestotrotz behält Fiverr nach wie vor 20% ein. Vor circa einem Jahr entdeckte ich eine Möglichkeit, um auf alle Videos, die auf Fiverr hochgeladen werden, in Echtzeit zuzugreifen. Das heißt, auch auf diese Videos, welche Gig-Unternehmerinnen und Gig-Unternehmer für ihre Kundinnen und Kunden angefertigt haben. Diesen Stream habe ich dann wochenlang beobachtet und in etwa 100 GB an Videomaterial heruntergeladen. Nun, einige Beobachtungen. Auf Fiverr gilt: jeder gegen jeden, sei der oder die beste, billigste, kreativste und effizienteste. Zusätzlich kämpfen natürlich alle Nutzerinnen und Nutzer auch gegen die Algorithmen und die saubere Oberfläche der Plattform, welche die meisten Gigs auf Seite 2, 3, 4 verstecken, ganz egal wie billig, kreativ oder effizient die angebotenen Gigs sind. Da viele Gigs für Kreativarbeit völlig unrealistische Lieferzeiten anbieten, wird offensichtlich, dass auch die Gig-Unternehmerinnen und Unternehmer Bots, Generatoren und Templates verwenden, Kreativarbeit also simulieren und somit eine weitere Ebene der Mensch-Maschine-Komplexität erzeugen. Hier kommt Automatisierung zum Einsatz, um selbst nicht durch Automatisierung ersetzt zu werden. Dabei scheint das größte Verkaufsargument der günstige Preis, gepaart mit einem wirklich natürlichen Interface zu sein, und zwar ein Mensch als Interface, also eine ferngesteuerte Computermaus gewissermaßen. Demgegenüber gibt es eine weitere Gruppe, die ganz bewusst ihre Körper anbietet, oft als Träger von Nachrichten. Hier manifestiert sich die Fantasie durchgängiger Adressierbarkeit, Programmierbarkeit und Verfügbarkeit in den fernen und oft exotischen Körpern, welche zu Bildschirmen und Leinwänden werden. Also alles Gute zum Muttertag. Dies geht einher mit personalisierten Porno- und Fetischvideos. Also wir können zusammenfassen an dieser Stelle: sich als menschliche Softwareerweiterung auf einer hyperkompetitiven Plattform behaupten zu müssen, fördert und fordert etwas, das ich als Survival Creativity, also Überlebenskreativität, bezeichnen würde. Die Fähigkeit, Ideen und Strategien zu entwickeln, die einem auf umkämpften Plattformen das nackte Überleben sichern. Zur Erinnerung, Fiverr mag zwar ein extremes Beispiel sein, aber es illustriert eine Entwicklung, die schon für viele Realität geworden ist. Und darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, es geht hier nicht um ein Wir und Sie, sondern wir alle sind menschliche Softwareerweiterungen. So, bisher habe ich dieses trostlose Bild einer Quasi-Totalität von Arbeit und Ausbeutung gezeichnet, aber ist das Versprechen von Automatisierung und künstlicher Intelligenz nicht eine Zukunft ohne Arbeit? In den vorangegangenen Beispielen agierten Plattformen, Software, künstliche Intelligenz als Scientific Management, als der tayloristische Boss, der algorithmisch-menschliche Softwareerweiterungen verteilt und moduliert. Nun, das relativ populäre Konzept einer technikbegeisterten Post-Work-Gesellschaft imaginiert eine Zukunft, in der nicht nur die Verwaltung und Steuerung von Arbeitern und Arbeiterinnen automatisiert, sondern generell jegliche Arbeit von künstlicher Intelligenz erledigt würde. Diese Vorstellung ist zwar eine exzellente Grundlage für eine dringend notwendige Diskussion über unsere Fixierung auf Arbeit. Ich würde jedoch argumentieren, dass dieses akzelerationistische Konzept unglücklicherweise so reizvoll wie fehlerhaft ist. Künstliche Intelligenz eignet sich bestehendes Wissen an und extrapoliert dieses unter Umständen und könnte somit genauso gut auch unsere Jobs erledigen. Künstliche Intelligenz wird jedoch zuallererst als eine Maßnahme eingesetzt, die Arbeit in Schritte fragmentiert, die irgendwo auf der Welt unserem Blick entzogen, 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche erledigt werden können. Neben Big Data ist die neue Verfügbarkeit von billiger Klickarbeit, die sich im großen Stil und für wenig Geld im Internet einkaufen lässt, der wohl bedeutendste Faktor in der jüngsten Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wie viele andere Computer Vision Datensätze basiert Microsofts Coco-Datensatz auf Fotos, die von uns auf Flickr hochgeladen wurden. Der wirkliche Wert dieses Datensatzes ergibt sich aus den über 600.000 Objektumrandungen, welche Mechanical Turk-Arbeiter von Hand erstellt haben. Die Arbeit Segmentation Network, die wir hier sehen, gibt all diese Segmentierungen wieder und macht diese unsichtbare Handarbeit wieder sichtbar. Gleichzeitig geht es mir hier um Abwesenheit und Irrelevanz, denn wenn wir uns die Umrisse genauer anschauen, stellen wir fest, dass nur eine bestimmte Auswahl an Objekten segmentiert wurde, während alles andere irrelevant und damit unsichtbar ist. Somit können wir jeden Datensatz auch anhand seiner Unvollständigkeit definieren. Vor diesem Hintergrund müssen wir feststellen, dass wir so viel automatisieren können, wie wir wollen. Wir werden unsere Maschinen und unsere Software immer und ständig trainieren und pflegen müssen. Demzufolge schafft künstliche Intelligenz letztlich eine weitere Ebene an schlecht bezahlter oder unbezahlter Pflege- und Wartungsarbeit, die meist absichtlich im Verborgenen bleibt. Das muss sich natürlich ändern, und ich denke, dass beispielsweise feministische Theorie und Praxis, denken wir an Maintenance Art, hier sehr hilfreich sind. So, hier ein Beispiel, welches gleichzeitig auch eine mögliche Lösung bereithält. Ende 2011, noch während des Studiums, gemeinsam mit meinem Freund Silvio Lorusso, wir begannen, jedes Capture, welches wir lösen mussten, festzuhalten, indem wir einen Screenshot machten. Über die Jahre, während wir immer und immer wieder unser Menschsein unter Beweis stellen mussten, lösten und archivierten wir hunderte von Captures. Nach 5 Jahren des Arbeitens und Sammelns entschieden wir uns, die kleinen Bildchen so wertvoll wie möglich zu machen. Also veröffentlichten wir die ganze Sammlung als eine Serie von 5 handgemachten Leporello-Büchern. Wenn man die Bücher aufklappt, ergibt sich eine gesamte Länge von 90 Metern. Und so, sie dokumentieren nicht nur 5 Jahre Mikroarbeit, sondern auch die Geschichte des Captchas. Von einer ursprünglich simplen Technik, die Spam abwehren sollte, zu einer Methode, um Hausnummern zu entziffern und um Bücher zu digitalisieren. Hin zu einer Methode, um Computer Vision Software das Sehen beizubringen. Also während wir noch sammelten, 2015 strengte Gabriela Rojas Lozano eine Sammelklage gegen Google an. Ihr Argument lautete folgendermaßen: Google operates a highly profitable transcription business built upon free labor, which it deceptively and unfairly obtains from unwitting website users. Leider wurde die Klage abgewiesen, aber und zwar mit folgender Begründung: Plaintiff has not alleged any facts that plausibly suggest the few seconds it takes to type a second word is something for which a reasonable consumer would expect to receive compensation. Also es ist so wenig Arbeit, die wir da leisten, dafür kann keiner Geld erwarten. Nun, nichtsdestotrotz war ihr Versuch, Google zu verklagen, ein Erfolg. Denn dieser Versuch lieferte den Beweis, dass Google einen magischen Prozess perfektioniert hat, mit dem sich Arbeit in nichts verwandeln lässt. Nun, willkommen Post-Work Society. So, wie funktioniert dieser magische Prozess? Man nehme einen Job, sagen wir, das Transkribieren des Archivs der New York Times, und man fragmentiere diesen Job immer weiter und weiter, bis sich dieser Job plötzlich auf magische Weise von selbst erledigt hat, ohne dass irgendjemand arbeiten musste. Denn wenn niemand bezahlt werden muss, dann hat auch niemand gearbeitet. Und somit ist die Feststellung des Richters der Beweis, dass dieser magische Prozess tatsächlich funktioniert. Aber es wird noch besser. Am Ende wird Google trotzdem bezahlt, auch wenn es gar keinen Job mehr gibt. Was ich jetzt vorschlagen möchte, ist Folgendes. Wir sollten die Mittel der Magie an uns reißen. Warum fragmentieren wir nicht die Plattformen, die uns algorithmisch verwalten, in einem solchen Maße, dass sie einfach aufhören zu existieren? Auf magische Weise wird ihr Job trotzdem erledigt werden und schlussendlich bekommen wir das Geld. Ich schätze, eine weniger magische Variante dieses Vorschlages nennt man Plattformkooperativismus. So, für die, die nicht an Magie glauben, habe ich nun noch zwei weitere Vorschläge, was wir als menschliche Softwareerweiterung tun können. Und dafür werde ich ein oder zwei Ausschnitte aus einer Videoarbeit zeigen, deren Titel ist I will say whatever you want in front of a pizza. Das ganze Video kann man sich hier anschauen, dann ergibt es ein bisschen mehr Sinn. Die Arbeit erzählt die Geschichte eines Menschen, der gleichzeitig für einen Pizzalieferdienst und als Klickarbeiter auf Amazon Mechanical Turk arbeitet. Und das hier ist der Protagonist.
My hopes for a future in which machines would do all the work hadn't come true. Instead, I was working for a pizza delivery company. Brian, your next automated pizza delivery is scheduled for Saturday, February the 25th at 12 p.m. To confirm, text yes. To decline, text no. Text help for help.
Thank you, Papa John, you handsome man. I shall call you the carbs vixen.
We're sorry, we didn't understand. Please confirm or decline.
When I make love, I imagine you tossing some dough, shirtless.
Dude, our automated system isn't set up yet. This is a real person texting you. I make minimum wage. Please just tell me if you want the pizza.
In 2016 heuerte Donald Trumps Wahlkampfteam auf der Plattform Fiverr, die ich zuvor beschrieben habe, ein Mädchen aus Singapur an, um eine PowerPoint-Präsentation in ein Präsi-Video umzuwandeln. Also die Make America Great Again-Kampagne wird an Teenager in Asien outgesourced. Irgendwann lernt der Protagonist des Videos, der unter anderem auch Datensätze für künstliche Intelligenz vorbereitet, eben jenes Mädchen aus Singapur als eine Kollegin kennen. Und dieses Mädchen hat, zumindest in meinem spekulativen Video, eine Idee.
One day I found a thread started by her. She talked about the political implications of what we did and what kind of things we could do. Of course, we on Mechanical Turk had created the dataset. It was sad to see how depressed many of us actually were.
Researchers asked 500 workers to complete a survey which contained a standard clinical depression survey. 170 workers agreed to share their Instagram posts for the study. Out of those 170 workers, 70 were clinically depressed. By the way, the depression filter is Inkwell. It turns photos to black and white and adds high contrast. Better not to use it.
But she pointed to something else. It was in our power to manipulate or even to change the very core of such mechanisms. Our data sets. Machines. Society. You. The future. We started to discuss, to organize, and to experiment. Of course, we didn't always agree. Was this just for fun? Like Easter eggs? Did we share a political agenda? In any case, things had to happen secretly, otherwise it wouldn't work. Teaching Google to identify a photo of an eggplant as British singer Chris Maloney served as a proof of concept.
So, das heißt, wenn wir Software erweitern, dann erweitern wir auch unseren Einfluss in die Software hinein. Und indem wir die Software hineinreichen und Teil der Software werden, können wir damit beginnen, die Software, die uns verwaltet und mit der wir andere verwalten, in ihrem Inneren zu verändern. Sobald wir eingestöpselt sind, können wir Daten manipulieren und wir können neue, seltsame, langsame und ineffiziente Software von innen heraus hervorbringen. So, und schließen möchte ich mit meinem dritten Vorschlag. Und hier möchte ich Mark Zuckerberg als Inspiration heranziehen. Denn das Dasein als menschliche Softwareerweiterung bietet uns auch eine neue Ästhetik und eine neue Art des Daseins. Und ich denke, dieses Video liefert dafür eine hilfreiche Illustration. Warum auch immer demonstriert Mark Zuckerberg in diesem Video Facebooks Virtual Reality Konzept, in dem er Puerto Rico besucht, welches kurz zuvor von dem Hurricane Maria verwüstet wurde. Als krude, abstrahierte Version seiner selbst, also als menschliche Software-Erweiterung, löst sich Zuckerberg von der Realität, die er besuchen und mit der er in Kontakt treten möchte. Und das ist, was ich daran mag. Und ich bin mir sicher, in dem Punkt sind wir uns einig. Software ist nicht perfekt, sie ist voller Fehler, sie verhält sich oft unerwartet und seltsam und macht dumme Sachen immer und immer wieder in einer Endlosschleife. Indem wir also die seltsame und abstrakte Ästhetik annehmen, welche uns das Dasein als menschliche Software-Erweiterung eröffnet, können wir uns von den Umständen lösen, die von uns verlangen, dass wir ständig die beste und fleißigste Version unserer selbst sind. Vorzugeben, wir seien Bots und Software, bietet uns eine Maske, hinter der wir uns verstecken können. Dankeschön. Yeah.